Herzlich willkommen zu Schallsleep, dem Baby- und Kleinkindschlaf-Podcast. Mein Name ist Katharina Schmidt, ich bin Schlafberaterin und selbst Mutter von drei Kindern. Und ja, ich war schon oft müde und verzweifelt. Deshalb ist es meine Mission, euch das Thema Schlaf näher zu bringen, damit ihr so viel Grundwissen wie möglich erhalten könnt. Denn Wissen ist Macht. Und je mehr ihr wisst, desto entspannter könnt ihr in eurer Elternschaft sein. Also macht es euch gemütlich. Ich freue mich so sehr, dass ihr dabei seid. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Child Sleep. Heute habe ich wieder eine tolle Gästin bei mir. Es geht heute nicht um mich, sondern um, wie gesagt, die liebe Petrina. Und es geht um Australien, wo ich noch nie war. Aber sie wird uns erzählen, wie das Leben dort ist und vor allem, wie man mit dem Thema Babyschlaf dort umgeht. Hallo Petrina.
Hallo. Liebe Grüße aus Ferne.
Ja, vielleicht magst du kurz etwas zu dir sagen.
Ja.
Gerne, wie alt du bist und wie du nach Australien gekommen bist und was dich dort hält.
Ja, ich bin 36 und bin nach Australien gekommen, wie so viele, mit dem Working Holiday Visa. Das gibt einem die Möglichkeit, hier für ein Jahr zu arbeiten. Man kann das auch dann nochmal zweimal verlängern, also sogar insgesamt 3 Jahre in Australien damit bleiben. Da muss man allerdings eine gewisse Anzahl von Farmwork machen oder Arbeit, die anerkannt ist. Ich habe das allerdings sehr spät gemacht, also das ist befristet bis zum 31. Geburtstag. Das heißt, man muss das vor dem 31. Geburtstag beantragt haben. Das habe ich gemacht, ich glaube, ein paar Tage vorher und bin dann hat man ein Jahr Zeit einzureisen. Das habe ich dann auch nochmal ausgenutzt und bin tatsächlich erst ein paar Tage vor meinem 32. Geburtstag nach Australien gekommen. Also es war wirklich die letzte Möglichkeit, das zu tun. Ich wollte schon immer nach Australien. Ich weiß nicht genau, warum. Wollte damals in der 11. Klasse nach Australien, also so zum Schüleraustausch. Das war allerdings finanziell nicht machbar für meine Familie. Dann hatte ich da im Studium drüber nachgedacht, da hatte sich das aber auch irgendwie nicht ergeben, weil Australien jetzt natürlich auch nicht einfach so ein Erasmus-Semester bedeutet. Und danach habe ich dann angefangen zu arbeiten und wie das dann so ist, dann, ja, wo stellt man sich so durch im Leben? Dann habe ich noch einen Master gemacht und irgendwann war es dann so, dass ich dachte, bin ich schon so alt, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich es nie mehr und dann passte das gerade so von meinem von meinen Lebensumständen, dass ich mir dachte, okay, wenn ich jetzt, wann dann? Und habe es einfach gemacht. Und genau, als ich hier eingeflogen bin, das war im Februar 2020, so wir alle wissen, was in dem Jahr passiert ist. Das heißt, ich war erst ein paar Wochen in Australien, als sich die Weltlage sehr verändert hat. Ich bin mit einer sehr guten Freundin in Deutschland hier rumgereist, die ist dann zurück nach Deutschland. Und ich saß in Melbourne und dachte mir, das sieht alles nicht so gut aus. Und wollte aber auch auf partout nicht zurück nach Deutschland, weil ich mir dachte, naja, jetzt bin ich gerade erst hier. Ich habe ja noch gar nicht angefangen mit meiner Australien-Reise und habe mir dann überlegt, was ich tun kann, um irgendwie die Pandemie in Australien rumzubekommen. Und bin dann ins Outback gegangen und habe auf einer Station, Farmen, die hier sehr abgelegen im Outback sind, nennt sich Stations. Habe da dann ein paar Monate quasi ausgeharrt und gearbeitet und eigentlich die komplette Pandemie mehr oder weniger verpasst, muss ich ehrlich gesagt gestehen. Und habe auch nie wirklich einen richtigen Lockdown miterlebt. Ich bin nämlich dann nach Queensland gekommen. Das ist der Bundesstaat, in dem ich jetzt auch immer noch lebe. Also ich lebe 1,5 Stunden nördlich von Brisbane an der Sunshine Coast, also an der Ostküste von Australien. Komme ursprünglich aus Hamburg, also bin fast auf der anderen Seite der Welt jetzt. Und in Queensland waren die Regeln sehr entspannt. Und auch in den darauffolgenden Jahren war es dann so, dass es manchmal so eine Woche Lockdown gab. Das hieß dann, okay, man muss von zu Hause aus arbeiten. Das hatte ich zu dem Zeitpunkt eh. Also ich habe eh von zu Hause gearbeitet. Und man durfte dann nur noch für Sport nach draußen, was dann so aussah, dass alle quasi laufen gegangen sind. und es sehr voll war an den Stränden, weil alle plötzlich ihre Sportklamotten rausgeholt haben. Ja, es war ein bisschen amüsant. Auf die eine Art und Weise, weil auf der anderen Art und Weise war Australien ja komplett abgeriegelt. Das heißt, keiner konnte ein- oder ausreisen, beziehungsweise war das mit sehr viel Aufwand verbunden. Das führte dann dazu, dass ich auch mehrere Jahre nicht nach Deutschland gekommen bin. Ich habe nämlich dann, wie lange war ich denn in Australien? Ich glaube, ein halbes Jahr war ich in Australien, da habe ich meinen Partner kennengelernt und ja, habe dann irgendwann entschieden, okay, wenn ich jetzt zurück nach Deutschland gehe, dann kann ich nicht mehr zurück nach Australien, weil die Grenzen waren zu. Als Nicht-Australier ohne wichtige Gründe wäre ich niemals wieder zurück nach Australien gekommen zu der Zeit. Und niemand wusste natürlich, wie lange das so bleibt. Und bin dann einfach geblieben und war dann, glaube ich, nach 3 Jahren das erste Mal wieder in Deutschland, genau.
Aber dein Visum,
Ja.
dein Visum war für ein
Genau,
Jahr.
mein Visum war für ein Jahr. Ich habe dann anschließend ein Touristenvisum beantragt, übergangsweise, und habe dann das Partnervisum beantragt. Was glaube ich, also es ist nicht so einfach in Australien einfach zu sein, weil, genau wie du gerade sagtest, man braucht ein Visum. Das Partnervisum ist ein recht einfacher, aber auch ein recht teurer Weg, daran zu kommen, wenn man denn in einer Beziehung ist mit einem Australier oder das in irgendeiner Weise nachweisen kann. Zwischen die das irgendwie so hinmauscheln. Aber wir waren in einer ernsthaften Beziehung und das läuft auch immer noch. Also das dauert mehrere Jahre, ist sehr teuer und ist ja auch ein bisschen aufwendig, aber gut. Ja, genau. Und jetzt lebe ich hier mit meinem Partner, mit unserem Sohn, der ist 8 Monate alt und sind mittendrin in den Tiefen des Schlafs mit Baby, genau.
Okay, du wurdest dann auch so in dieses Nichts hineingeschmissen. Hattest du das Gefühl, dass man dich auf die Rolle der Mama oder als das Elternsein oder auch auf den Babyschlaf in Australien vorbereitet hat? Wie ist das, wenn man da schwanger ist?
Gute Frage. Also man kann hier sehr viel verschiedene Wege gehen. Generell habe ich das Gefühl, dass man hier sehr viele unterschiedliche Lebensrealitäten hat. Man kann den normalen Weg gehen und quasi das mit den Ärzten und im Krankenhaus und quasi den medizinischen Weg sozusagen. Man kann den komplett privaten Weg gehen, und ist dann in einem privaten Krankenhaus mit einem privaten Arzt, oder man kann eine private Hebamme haben, die dann auch eine Hausgeburt mit einem machen kann. Das heißt, man kann sich sehr unterschiedlich darauf vorbereiten. Ich wusste immer schon, dass ich Kinder haben will. Mein Partner hat 3 aus einer früheren Beziehung. Das heißt, ich war auch schon relativ früh mit ihm dann in dieser mehr oder weniger Mutterrolle, so ein bisschen, mit seinen Kindern. Und ja, ich glaube, man bereitet sich dann da selber drauf vor, was für ein Typ man ist. Ich hatte das Glück, dass ich hier eine Freundin habe, die auch Deutsche ist, die Hebamme ist. Das heißt, als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin und das dann, da war ich, glaube ich, auch schon. Das war, glaube ich, schon sogar nach meinem ersten Trimester, habe ich sie angerufen und habe gesagt, ich bin schwanger und ich möchte dich als Hebamme haben. Und dann war bei ihr auch so, wann ist dein Stichtag? Ach, ist auch eigentlich egal, weil nein, wir kriegen das auf jeden Fall hin, auf jeden Fall möchte ich deine Hebamme sein. Und genau, da hatte ich sehr enge, sehr besondere Unterstützung natürlich, weil ich sie als Freundin schon kannte.
Aber woher bekommen die Menschen ihre Infos zum Umgang auch mit dem Babyschlaf?
Mit dem Babyschlaf. Ja, das ist sehr unterschiedlich. Ich habe da mal umhergefragt bei den anderen Mamas, mit denen ich hier so zu tun habe, auch bei meiner Hebamme, weil ich mich ja, man befindet sich ja immer in so einer Blase, wo man dann denkt, alle denken irgendwie gleich und dann stellt man irgendwann fest, oh, nee, tun sie doch nicht. Also insgesamt würde ich sagen, dass man hier nicht so wirklich darauf vorbereitet wird. Also es wird sehr viel darauf Wert gelegt, dass man aufs Stillen vorbereitet wird und also das Thema ist riesengroß. Babyschlaf eher nicht. Jeder sagt, Babys schlafen nicht. Darauf kannst du dich einstellen. Man wird schon in der Schwangerschaft gesagt, schlaf so viel wie möglich, weil sobald das Baby da ist, schläfst du nicht mehr. Was wir alle Personen, die schon mal schwanger waren, nicht so richtig leicht ist, weil je größer man wird, desto weniger schläft man sowieso. Also von daher ist dieser Ratschlag auch nicht so wirklich hilfreich. Das heißt, ich bin da, man geht da mit so der Erwartung rein, okay, Schlaf ist dann irgendwie nicht mehr so richtig Thema, also vor allem ja der Nachtschlaf. Meine Hebamme hat viel von ihren Kindern erzählt, die waren zwei sehr unterschiedliche Schläfer. Das heißt, ich, ja, dann hatte ich natürlich meinen Partner, der das schon dreimal quasi mitgemacht hatte. Das heißt, er war da weitaus besser, würde ich sagen, darauf vorbereitet, als jetzt ich, die das noch nicht gemacht hatte. Ich hatte natürlich viel Einfluss von meinen Freunden zu Hause, wie ich, wie das meine Mutter gemacht hat mit mir. Aber insgesamt, die Australier hier werden dann nicht darauf vorbereitet. Ich habe auch eine Mama, die gesagt hat, sie hat gar keine Ahnung und auch immer noch das Gefühl, dass sie nicht so richtig weiß, wie sie damit umgehen soll. In meiner Blase ist zum Beispiel Co-Sleeping das Normale. Wir alle schlafen mit unseren Babys im Bett oder mit dem Sidecar, nennt man das hier, dass man quasi, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, dass man von dem Kinderbett eine Seite abnimmt und das quasi ans Bett dran stellt. Dass die Babys da direkt neben einem
Also
schlafen.
Beistellbetten,
Ja, genau so.
wir nennen das Beistellbetten, vielleicht ist es bei euch das Ähnliche.
Ja, also das haben wir halt schon, also ja, unser Sohn hat von Anfang an bei uns mit im Bett geschlafen. Das fand mein Partner auch super. Das hat er nämlich mit seinen ersten drei Kindern nicht gemacht, weil die Mutter das nicht wollte und er sich da sehr darauf gefreut hat, das mit unserem Kind zu tun. Der findet es auch immer noch ganz toll. Also die Idee vom Familienbett finde ich ja ganz super. Und die Mütter, mit denen ich hier mich austausche, sind quasi auch alle so in dem Boot. Mir hat es aber sehr überraschend eine der Mütter erzählt, die noch in einer anderen Muttergruppe ist, dass da tatsächlich relativ viele Frauen Schlaftraining machen. Das hat mich ein bisschen geschockt, muss ich ehrlich gesagt sagen. Und wir haben dann da ein bisschen drüber gesprochen, weil ich dann sie gefragt habe, warum sie denkt, dass sie das tun. Und es liegt hauptsächlich daran, dass diese Frauen alle wieder zurück zur Arbeit müssen. Es ist nämlich so, dass hier man nicht wie in Deutschland ein Jahr bezahltes Geld bekommt oder ein Jahr Elternzeit. Man hat Anspruch auf 20 Wochen Elterngeld. Das kann man aufteilen, das kann man auch tageweise nehmen. Das ist alles ein bisschen merkwürdig, weil man sich dann auch denkt, okay, heißt das dann, ich muss dann an Tag 1 schon wieder arbeiten gehen und nehme dann Tag 2 Elterngeld. Also es ist ein bisschen merkwürdig. Ich habe es auf jeden Fall als Block genommen. Alle Mütter, die ich hier kenne, haben das auch alle als Block genommen. Aber ja, es sind 20 Wochen, ist das wieder vorbei. Natürlich ist das finanziell dann schwierig, wenn man auf ein Einkommen zurückfällt. Kann dir auch Zahlen geben, wenn du das möchtest.
Ja, sehr gerne.
Ja, also es ist so, dass dieses Elterngeld, was man hier bekommt, das ist abhängig vom Mindestlohn. Im Moment sind das 882 $ und 75 Cent in der Woche. Das sind umgerechnet 537 € die Woche, also vor Steuern. Das klingt gar nicht mal so wenig wahrscheinlich. Aber ich würde sagen, für Australien. Ja, genau. Also für Australien würde ich sagen, ist es okay, aber es ist jetzt auch nichts, womit man quasi Rücklagen aufbauen kann, um dann das noch auf mehrere Monate rauszuzögern. Das heißt, nach diesen 100 Tagen oder 20 Wochen steht man dann da und hat kein Einkommen mehr, außer man geht zurück zur Arbeit. Genau. Und diese Mütter, über die ich mich mit meiner Freundin unterhalten hatte, die haben alle quasi einen Tag, ein Datum, wo sie wissen, sie müssen zurück zur Arbeit und da muss das Kind dann irgendwie funktionieren. Da kommt auch ganz viel damit zu, dass hier sehr viel Wert auf Essen gelegt wird. Also Beikost ist ein Riesenthema. Diese Mütter haben größtenteils abgestillt, müssen also Babynahrung und versuchen halt ihre Kinder zum Essen zu motivieren. Also es ist alles, das ist so eine Bewegung. Würde ich sagen, es gibt aber auch die komplette Gegenbewegung, dass Mütter mit ihren Kindern komplett zu Hause bleiben, auch für Jahre oder gar nicht mehr irgendwie so hundertprozentig in die Arbeitswelt zurückgehen oder Arbeit irgendwie anders gestalten, dass sie trotzdem mit ihren Kindern zu Hause bleiben können. In Australien gibt es keine Schulpflicht wie in Deutschland. Das heißt, man kann hier Homeschooling machen. Das ist in Deutschland ja nicht erlaubt. Oder man kann auch, das war mir auch nicht so richtig bewusst, das nennt sich Unschooling. Das heißt dann, dass man mit den Kindern nur das macht, was sie gerade möchten. Gott, ich habe das Gefühl, wir gehen hier gerade, ich gehe hier gerade von einem Thema ins nächste. Ich habe mir so viele Notizen gemacht.
Nee, es ist ja scheinbar ein sehr vielseitiges, es ist ja ein sehr vielseitiges
Ja.
Land, höre ich gerade raus. Okay, also das ist ja jetzt auch nicht, es ist für mich nichts Neues, dass man aufgrund von mehr Geldmangel oder eben gesetzlichen, nicht vorhandenen Anforderungen auch schnell wieder in
Ja.
den Job gedrängt wird. Das gibt es ja auch in anderen Ländern in Europa. Wahrscheinlich muss man sich das dann einfach auch leisten können. Und dann gibt es vermutlich mal gleich so eine Daycare für die Kinder, wo sie dann eben wahrscheinlich hingebracht werden, während die Eltern arbeiten gehen. Was findest du denn aber trotzdem, mal fernab davon, dass es natürlich jetzt nicht dein und mein Weg wäre, höre ich raus, was findest du denn trotzdem machen die Australier gut? Gibt es etwas, wo du sagst, das gefällt mir hier definitiv besser oder ist vielleicht die Gesellschaft sehr kinderfreundlich an anderer Stelle?
Also ja, also ich würde sagen, insgesamt ist das Land oder die Kultur hier sehr, sehr kinderfreundlich. Also es gibt überall zum Beispiel Kinderspielplätze, wo auch Toiletten mit dran sind. Meine Mutter meinte, dass das in Deutschland tatsächlich nicht so üblich ist. Das war mir jetzt auch nicht so bewusst, aber hier ist tatsächlich, zumindest wo ich lebe, ist an jedem Kinderspielplatz auch immer direkt ein Toilettenblock, zum Beispiel. Ich hatte mir auch deine anderen Podcast-Folgen angehört, wo es dann um andere europäische Länder geht. Da war ja auch öfters dieses Thema mit, dass man so ein bisschen strenger ist mit den Kindern in der Öffentlichkeit oder dass man das auch mal sieht, dass da so, ja, wie sagt man es, Gewalt gegen Kinder irgendwie so ein normaler irgendwie gesehen wird, wie jetzt zum Beispiel in Frankreich oder so. Was, ja, sagt man das so? Naja. Das würde ich sagen, gibt, ja, das würde ich sagen, gibt es hier nicht, habe ich noch nie erlebt. Also ich habe noch nie erlebt, dass irgendjemand in irgendeiner Weise körperlich das Kind zur Rechenschaft irgendwie gezogen hat oder zurechtgewiesen hat. Es gibt in jedem Einkaufszentrum hier gibt es Babyrooms, da sind dann Wickeltische, da sind so eine Räume mit Vorhängen, wo man mit Sesseln, wo man stillen kann. Da sind Mikrowellen für, wenn man die Flaschen aufwärmen muss. Da sind Toiletten, die halt ganz klein sind für kleinere Kinder, mit großen Toiletten, alles in einem großen Raum, dass man quasi mit seinem Kind auf Toilette gehen kann. Man kommt eigentlich überall mit dem Kinderwagen hin. Also barrierefrei, würde ich sagen, ist hier schon auch das meiste. Aber dazu muss ich auch sagen, ich lebe an der Ostküste, lebt, glaube ich, über 80% der Bevölkerung Australiens ist an der Ostküste. Das heißt, hier ist es relativ urban. Da mag es komplett andere Gegenden geben, wo ich nicht einschätzen kann, wie das da ist, Kinder großzuziehen. Ja.
Okay. Ja, es ist klar, es ist ja sehr vielseitig auch von der
Ja.
Landschaft. Und ich war jetzt vorhin am Anfang, da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen, weil du jetzt meintest, du warst dann in der Station. Ich habe gerade gedacht, was da wohl alles für Tiere waren. würde mich so abschrecken, gerade weil man immer hört, in Australien gibt es da die krassesten Schlangen und Spinnen. Und oh, ich war ja auch in Brasilien und Amazonas. Und generell auch in Urwäldern. Und ich habe da solche riesigen Spinnen gesehen, die skelettartig waren, die über meinen Kopf hingen. Ich weiß nicht, sowas mache ich. Ich glaube, das machst du noch mit Mitte 20, weil du noch abenteuerlustig bist. Ich bin durch mit sowas. Deswegen habe ich vorhin gedacht, oh, wer weiß, was du da erlebt
Ja, also
hast.
Spinnen, also mir sind jetzt hier noch keine giftigen Spinnen über den Weg gelaufen, wobei mir auch immer gesagt wird von Australien, nein, 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 das sind harmlose Huntsmen. Also Huntsmen sind Spinnen, die werden riesengroß, riesengroß. Und einem wird dann immer gesagt, ja, die sind harmlos, wenn ich mir dann denke, die sehen aber nicht harmlos aus.
Ja.
Ja, also
Ja, muss man aushalten können.
die begegnen einem manchmal. Schlangen sind hier tatsächlich ja ein gefährlicheres Thema. Ich hatte vor ein paar Wochen hatten wir eine Schlange hier bei uns auf der Terrasse und ich habe das gar nicht richtig wahrgenommen und bin dann so halb über diese Schlange rübergestiegen und dachte mir dann, also im ersten Moment, weil in Deutschland gibt es ja keine Schlangen, die einen töten können. So, das heißt, unser Reflex bei einer Schlange ist ja nicht, oh mein Gott, schnellstmöglich weg und ne, in Sicherheit bringen. Und dann habe ich so gedacht, ich bin aber nicht in Deutschland und bin dann nur schnell wieder rein, habe die Tür zugemacht, habe meinen Partner angerufen und meinte, da ist eine Schlange bei uns auf der Terrasse. Und er ist dann tatsächlich nach Hause gekommen und hat diese Schlange eingefangen. Im Endeffekt hat sich herausgestellt, das war eine Tree Snake, die sind nicht giftig. Aber man weiß es halt nicht. Hier gibt es halt auch Brown Snakes, die sind super gefährlich. Hier gibt es Taipans, die sind super gefährlich. Ich habe ganz viele davon. Also die sieht man auch manchmal auf der Station, also im Outback natürlich mehr, würde ich jetzt sagen. Aber ja, so im Alltag, gerade wenn man so in urbanen Räumen lebt, begegnet einem das jetzt eher selten. Ja, und man ist ja dann in der Regel,
Sorry, dass ich dich unterbreche. Wenn ich jetzt in einem
ja.
Hochhaus lebe, dann habe
Nee,
ich
alles
diese
gut.
Schlangen nicht, die ich da sehe.
Nein, also wenn du jetzt zum Beispiel in Brisbane in einem Hochhaus lebst, dann ist es extrem unwahrscheinlich, dass dir irgendwo auf deinem Weg zur Arbeit eine Schlange über den Weg läuft oder eine Spinne. Ich glaube, die halten sich da sehr, sehr, sehr weit von fern.
Ich wollte gerade sagen, also wir haben in unserem Garten manchmal auch auf der Wiese so kleine Schlangen. Ich weiß nicht, ob das Blindschleichen sind. Ich werde jetzt nichts Falsches sagen, aber das habe ich noch nie in meinem Leben sonst gesehen, auf einem Grundstück. Und wir haben da oft welche da rumliegen. Mein Mann sagt auch mal, die sind ungefährlich, aber ich finde es ganz furchtbar, den Gedanken, dass die Kinder da auf dem Rasen rumtoben, dann sind die Viecher da. Also ich bin so generell, obwohl ich Tiere nicht esse, will ich einfach mit manchen Tieren keine Freundschaft
Mit manchen,
haben. Und ich
nein, das
will sie
verstehe
nicht
ich.
in meiner
Manche
Nähe
Tiere wieder, mit denen braucht
haben.
man noch nicht. Nein. Bin ich ganz bei dir? Ja.
Aber gut, ja, das weiß man halt über Australien, dass man da zum Beispiel einfach auch andere Tiere hat. Deswegen habe ich vorhin drüber nachgedacht. Jetzt habe ich dich aber vom Thema abgebracht. Entschuldige bitte.
Nein, alles
Ich
gut.
habe ja gerade noch gefragt, was du gut findest. Und ich habe rausgehört, dass
Ja.
die Gesellschaft auf jeden Fall kinderfreundlich agiert und auch an Eltern gedacht wird, auch von der Infrastruktur. Gibt es denn auch Sachen, die dich stören? Vielleicht ist es auch schwer für dich, jetzt das sofort zu benennen, weil du ja den Vergleich mit Kinderarmen in Deutschland vielleicht nicht so hast, aber gibt es auch was, wo du sagst, oh, das müsste man auf jeden Fall besser machen?
Also grundsätzlich finde ich, dass Australier als Kultur, also wir reden ja jetzt auch von weißen Australiern, sehr konfliktscheu sind und sehr ungern in irgendeine Art von direkte Kommunikation gehen. Das wird meiner Meinung nach schon in der Schule quasi so ein bisschen den Kindern beigebracht, dass man hier so, wenn ich das jetzt radikal in Worte zu fassen versuche, ist es, dass man versucht, so eine Art Schafherde zu kreieren. Also es gibt auch hier so einen Ausdruck, dass man möchte der Höchste sein. Also alle möchten so irgendwie so das gleiche Level haben. Niemand möchte auffallen, niemand sein, niemals möchte irgendwie lauter sein als andere oder bunter. Das finde ich ganz schwierig, weil sich das so durchzieht von, wenn die Kinder ganz klein sind, zu natürlich dann die Erwachsenen, mit denen man sich dann im Beruf austauscht oder überall sonst. Ich kenne das aus Deutschland ganz anders. Also auch so Diskussionskultur zum Beispiel. Wir Deutschen diskutieren ja gerne. Also in meiner Schulzeit wurde da extrem viel Wert aufgelegt auch. Das gibt es hier nicht. Auch dass man zum Beispiel hier als Australier mit Menschen dann befreundet ist, die gar nicht die Werte teilen, die man selber so hat, das finde ich auch komisch, das könnte ich persönlich nicht. Dann, also ich müsste die dann auch irgendwie konfrontieren damit, damit können Australier aber auch nicht umgehen. Mein Partner sagt auch ganz oft, dass er das Gefühl hat, dass ich Australier manchmal ein bisschen einschüchter, weil ich doch dann sehr direkt bin, wie wir Deutschen ja sind, und
Darf
da
ich da mal
Australier
kurz
gar nicht umgehen
rein?
können.
Darf ich da mal kurz
Ja.
reinfragen? Da würde ich mit den Werten, Da würde ich gerne mal neugierig fragen, wie muss ich mir das vorstellen? Also es könnte jetzt jemand beispielsweise politisch total schlimme Werte vertreten, die er aufgrund der Gleicherziehung, weil alle so gleich denken und nicht auffallen, dann nicht kundtut. Und du willst es aber vorher wissen, wie jemand tickt? Oder holst du ihn dann Schale raus? Oder wie meinst du das?
Wenn es zum Beispiel jetzt so aufkommt in einem Gespräch, oder auch zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass man hier schon auch mit Rassismus konfrontiert wird. Also Australien ist ein super freundliches Land, wahnsinnig höflich. Also ich habe in Deutschland, in Hamburg und Berlin gelebt. Also ich meine, gerade Berlin, das weißt du, sind nicht die nettesten Menschen, denen man da im Alltag so über den Weg läuft häufig. Das ist ganz anders hier. Menschen sind wahnsinnig nett, wahnsinnig hilfsbereit. Aber viele sind dann halt auch so auf so eine nette Art und Weise schon sehr eingefahren in ihrem Denken. Eine Freundin von mir, die aus Kanada, Entschuldigung, sagt auch ganz oft, dass sie das Gefühl hat, Australien ist 50 Jahre zurück in der Entwicklung mit vielen Dingen. Das, glaube ich, stimmt in gewissen Dingen auch, dass man hier das Gefühl hat, okay, irgendwie läuft das in Deutschland anders. Auch so, dass Frauen selbstständiger sind oder dass auch denen beigebracht wird, dass man halt dass man gleichwertig ist und so. Das habe ich hier manchmal das Gefühl, okay, hier wird dann schon eher so den jungen Mädchen, oder was heißt den jungen Mädchen, aber auch junge Frauen hier haben so ein bisschen die Einstellung, ach, mein Mann macht das schon, mein Mann verdient das Geld, ich gebe das irgendwie so in die Hände meines Partners. Das kenne ich so aus Deutschland nicht, aus meiner Generation. Genau, und solche Sachen so hochkommen, dann finde ich das schwierig, mit den Leuten dann eine enge Freundschaft zum Beispiel zu haben, weil ich da ganz andere Ansichten habe. Oder auch jetzt zu diesem Thema Babyschlaf, also dann Schlaftraining zu machen oder versuchen, das Kind dazu zu bringen, dass es irgendwie funktioniert, im Gegensatz dazu, dass man versucht, irgendwie den Bedürfnissen des Kindes gerecht zu werden, fände ich es schwierig, mit so einer Mutter, die diesen sehr strengen Weg fährt, eine enge Freundschaft zu führen, weil ich mir dann denke, wie schaffen wir es darüber? Also könnt ihr nicht austauschen? Weißt du, was ich meine? Also dann bleibt es halt hier auf einer sehr oberflächlichen, einem sehr oberflächlichen Level, was Australier auch gerne machen. Das ist alles dann so ein bisschen amerikanisch. Ne? Das ist alles nett und alles freundlich und ja, man kann sich hier zum Kaffee treffen und alles super. Aber wenn man so nach einer tieferen Freundschaft sucht, dann ist das doch eher schwierig. Also ich habe, wenn ich jetzt so meine Freunde hier angucke, sind das viele Internationale, viele Europäer tatsächlich. Und dann im Ausland dann doch merkt so, ach, vielleicht haben wir Europäer doch ähnlichere Werte, als wir denken, wenn wir in Europa uns befinden. Das finde ich ganz lustig, wenn man das so ein bisschen mit Abstand betrachtet. Natürlich habe ich auch australische Freunde, aber
das ist wahrscheinlich auch nicht einfach, wenn man dann woanders ist und dann ist man damit konfrontiert. Dann sucht man ja unbewusst auch Gleichgesinnte, weil man ja auch die Tiefe irgendwann braucht. Also das Oberflächliche immer nur ist sicherlich bei den ersten Treffen, glaube ich, auch ein guter Einstieg, um so ein bisschen reinzukommen. Aber wenn man dann nie tiefe Gespräche führen kann und gerade in der Mutterschaft oder in der Elternschaft, wo man ja auch mit so vielen Sachen konfrontiert wird, da fühlt man sich auch viel aufgefangener, wenn man mit anderen wahrhaftig sich austauschen kann und nicht nur sagen muss, absolut, alles ist absolut perfekt, alles ist super.
Ja, genau. Und man hinter der Fassade, genau, bricht einem irgendwie alles so weg. Da muss ich sagen, wird hier schon recht viel Wert gelegt, dass man die Mütter unterstützt. Hier gibt es auch von den Kommunen, gibt es so Ärztehäuser, wo dann auch Kinderkrankenschwestern arbeiten und die organisieren so Muttergruppen. Also das sind dann über 4 Wochen, trifft man sich einmal die Woche mit Müttern, die Babys in einem ähnlichen Alter haben. Also man macht das dann, wenn die Babys noch recht klein sind. So ab 6 Wochen kann man hingehen. Mein Sohn war, glaube ich, 10 oder 12 Wochen oder so, als ich meine Gruppe gemacht habe. Und mit den Müttern bin ich auch tatsächlich immer noch befreundet, sehr eng. Weil wir alle irgendwie ähnliche Vorstellung hatten oder ja, und auch ähnlich mit so Fragen umgehen und uns sehr unterstützen. Auch wenn man jetzt so zum Arzt geht oder so, habe ich das Gefühl, dass da schon auch immer Wert drauf gelegt wird, dass man dann fragt, wie es einem geht mit dem Ganzen, mit der Umstellung, mit der Verantwortung, mit dem Schlaf. Also das ist schon immer Thema. Ob einem man da jetzt hilfreiche Tipps bekommt, weiß ich nicht. Ja. Aber es ist schon so, dass versucht wird, da irgendwie so eine Unterstützung zu geben, dass man sich so aufgefangen fühlt, würde ich sagen. Nicht allein gelassen, wenn man das möchte.
Findest du nicht manches auch ein bisschen widersprüchlich? Also einerseits sagt man zu den Frauen in der Schwangerschaft, sie werden nicht mehr viel schlafen. Also ich meine, in der Schwangerschaft schlafen sie jetzt und danach ist der Schlaf erstmal vorbei. Also die Erkenntnis ist ja da, dass Kinder noch nicht durchschlafen. Und andererseits gibt es dann aber einfach Frauen, die sagen, nö, das muss jetzt, die darüber hinweggehen. Und dann auch mit der Beikost, als du gesagt hättest, das ist ein riesiges Thema, das muss schnell und gut laufen. Sind das nicht auch Widersprüchlichkeiten in sich?
Ja, würde ich schon sagen. Ich glaube aber, das fällt alles in dieses, dass man nicht so richtig sich einmischt auf so einer tieferen Ebene. Dass man nicht so richtig seine Meinung dann wirklich teilt, nicht so eine Haltung hat vielleicht auch, also dass man nicht auch dann so überzeugt ist von dem, was man tut. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, dass viele hier nicht so richtig Zugang zu ihrer Intuition haben als Mutter vielleicht auch, weil sie vielleicht auch nicht so großgezogen werden, weil das natürlich dann auch einem so ein bisschen weggenommen wird, wenn versucht wird, dass alle sehr ähnlich sind, dann wird natürlich, ist eine Intuition etwas, was nicht wirklich gefördert wird, würde ich jetzt mal so von außen vermuten. Das merkt man dann halt total, ne? Also, dass dann auch die Mütter sagen, so, Babys kommen nicht mit einer Anleitung, damit kann ich nicht umgehen. Also, ich brauche jemand, der mir jetzt sagt, was ich machen muss. Die dann komplett hilflos sind und halt gar keinen Zugriff irgendwie haben zu einer eigenen, zu irgendwas, einer eigenen Lösung oder so.
Hast du denn jetzt vor, euer Kind mit einer Intuition auszustatten und mit einem Selbstwertgefühl und einem anderen Standing oder vielleicht mit so deutschen Werten direkt zu sein? Weil es würde ja dann total aus der Masse herausstechen. Kommt das gut an?
Ist die Frage, ob das gut ankommt. Das weiß ich noch nicht. Ich habe das Gefühl, mein Sohn ist damit schon auf die Welt gekommen. Mein Partner macht da auch immer drüber Witze, dass er natürlich ein kleiner Deutscher ist,
Süß.
der sehr, sehr gerne kundtut, was er gut und was er schlecht findet und das auch sehr unterstützt. Aber ja, also ich habe das auf jeden Fall vor, weil ich das super wichtig finde, auch um einfach durchs erwachsene Leben zu gehen. Also ne, immer wieder Dinge zu hinterfragen und sich auch die schweren Fragen zu stellen und nicht irgendwie so da so drüber wegzuwischen und einfach das alles so hinzunehmen und dann irgendwie so mit den harten Dingen des Lebens einfach irgendwie, ja, das irgendwie damit irgendwie umgehen zu lernen. Was ich ganz erstaunlich finde, ist, also es in Australien sehr viele große Familien gibt. Das ist mir sehr früh aufgefallen, dass hier sehr viele haben hier drei Kinder. Also das ist irgendwie auch interessant, weil man hat sehr große Familien, hat super wenig Unterstützung allerdings, zum Beispiel, also finanziell hat man wahnsinnig wenig Unterstützung. Man fragt sich dann, wie machen diese Familien das? Finanziell, alle, also Australier leben hier, versucht man sehr, sehr jung schon ein Haus zu kaufen. Das heißt, die großen Krediten, die sie auch zurückzahlen müssen. Das heißt, man hat hier sehr, sehr selbstverständlich einen großen finanziellen Druck, mit dem man irgendwie so durchs Leben geht. Da fragt man sich dann manchmal schon, wie das alles funktioniert, dass man so wenig anerkannt wird auf eine Art und Weise. Und trotzdem, ja, große angefangen hat, das Land wahnsinnig kinderfreundlich ist, aber halt nur in so gewissen Bereichen. Und natürlich auch, also ich gucke da natürlich mit der deutschen Brille drauf, dass ich mir denke, naja gut, in Deutschland hat man ja bezahltes Elterngeld, das kann man dann auch noch, ne, noch viel länger ziehen, wenn man das möchte. Da gibt es natürlich auch ganz andere Länder, wo es noch viel schlimmer ist, ne? Also, ne, wenn man jetzt in die USA guckt oder so, also es, da, die denken dann natürlich, oh, Australien ist wahnsinnig unterstützend so.
Okay, das. Ich meine, jedes Land hat seine Tücken. Es gibt kein Land, das perfekt ist, denke ich mal. Und Deutschland hat definitiv auch Baustellen, denn Schlaftraining ist ja hier auch noch in Mode. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass wir hier komplett überall unterstützt werden als Eltern. Mhm. Und es gibt genug, wo man auf jeden Fall verbessern kann. Gibt es trotzdem etwas, wo du sagst, das vermisst du in Deutschland? Oder es gibt Ansätze, die dich mehr überzeugen, jetzt mal fernab natürlich, was ich rausgehört habe von der Diskussionsfreudigkeit und der Direktheit und auch dieser Selbstentfaltung, die ja in Deutschland wahrscheinlich dir mehr entgegenkommt. Aber gibt es noch was, wo du sagst, das vermisse ich?
Die Kultur, ich glaube, das sagt fast jeder Deutsche, der in Australien lebt, ist, dass Australien die, in der wir hier leben, da ist nicht viel. Weil es natürlich auch eine junge Kultur ist. Das heißt, hier gibt es, ja, also kulturelle Dinge kann man hier sehr wenig machen. Das ist auch einfach nicht so richtig was Australier tun in ihrer Freizeit, würde ich mal sagen. Das vermisse ich schon.
Was meinst du jetzt? Museen? Oder
Ja, sowas. Also das gibt es hier auch, aber Theater, dann dieses Deutschland hat ja eine sehr, sehr alte oder eine sehr lange Kultur, auch mit deutsche Bücher zum Beispiel. Ja. Das gibt es hier nicht. Das finde ich sehr schade. Da wird auch nicht so richtig Wert gelegt, zumindest ist mir das hier noch nicht begegnet, dass Leute ja da in Sitz da sonderlich großen Wert darauf legen, ob man jetzt, ja, also so tiefgründige Gespräche über Bücher oder so, das gibt es hier jetzt nicht. Das ist mir noch nicht passiert. Also diese Art von Kultur, ja, Theater, also Theater fehlt mir sehr, muss ich sagen.
Ja.
Es ist alles so ein bisschen seicht, es ist alles so ein bisschen leichter. Was natürlich, also das hat ja alles zwei Seiten. Also wenn ich auch sage, okay, die Australier sind alle so ein bisschen mehr so, ach ja, das Leben ist schön, die Sonne scheint, alle, es ist immer warm, alle sind nett. Das hat auch gewisse Vorteile, dass Leute nicht gerne diskutieren und dass Leute so ein bisschen eher versuchen, auf der netten Seite des Lebens zu bleiben, weil es natürlich alles dadurch sehr angenehm ist. Es ist ein sehr, sehr leichtes Leben hier im Vergleich zu Deutschland, wo Leute natürlich eher ein bisschen so mehr im Kopf sind und mehr irgendwie ernster sind und nachdenklicher und dann vielleicht auch trübsinniger. Das Wetter ist schlechter, es ist alles so ein bisschen schwerer. Hier ist alles deutlich leichter, weil das Wetter deutlich besser ist. Das meiner Meinung nach macht einen riesen Unterschied, wenn einfach die meiste Zeit des Jahres die Sonne scheint, ist das einfach ein anderes Lebensgefühl. Man viel mehr draußen ist, man sich nicht darüber Gedanken machen muss, wie viele Lagen man anzieht, bevor man aus dem Haus geht. Das macht schon viel aus.
Das glaube ich dir sehr, sehr gerne.
Ja, also das macht es sehr nett.
Ja, es klingt, wenn man natürlich immer denkt, in Amerika sind die Leute so easygoing und alles ist so einfach freundlich. Damit man denkt natürlich dann sofort, das ist sehr amerikanisch. Aber vielleicht ist es immer nicht nur Amerika, sondern vielleicht kann man auch einfach mal sagen, wir Deutsche sind halt so und in anderen Ländern ist man halt entspannter oder weniger tiefgründig. Ich habe in Brasilien damals die Oberflächlichkeit bemängelt, weil man halt immer überall, also ich habe auch keine richtige Tiefe so schnell gefunden, wie du es bei dir festgestellt hast, alles ist immer so, oi, tout bien, und das heißt, hallo, alles gut, und du musst nicht mal darauf antworten, du kannst das Gleiche antworten, und damit, das war's dann. Und das hat mich manchmal auch geärgert, weil ich dachte, jetzt muss man doch auch mal irgendwas anderes sagen, oder was ist, wenn ich jetzt sagen will, mir geht's nicht gut, Ich glaube, das sagt man dann auch einfach nicht. Also da habe ich gedacht, ah, okay, dass die auch amerikanisch sind. Aber wahrscheinlich ist das nicht nur einfach was Amerikanisches, sondern das ist einfach unbeschwerteres Miteinander ohne Tiefe. Was Deutsche scheinbar nicht so gut können.
Ja, auf jeden Fall. Also da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Hier ist halt auch dieses No Worries. Das ist also, ne, kein Problem, keine Sorgen, alles gut. Das sagt man hier halt die ganze Zeit, alles ist kein Problem. Was gut ist, weil man sich dann sehr viel Druck rausnehmen kann, wenn man zu spät kommt zum Beispiel. Andererseits ist es dann natürlich, wie du sagst, manchmal möchte man aber, dass es irgendwie eine Art von Problem ist, dass man da jetzt eine Lösung für findet und dass man sich dem stellt. Es gibt aber auch also ich würde mal sagen, die Menschen hier, die jetzt zum Beispiel sich, die so ein bisschen einen alternativeren Lebensstil fahren, die auch sich, die in diese Homeschool-Richtung gehen, die Hausgeburten haben, die auch, also die so ein bisschen den natürlicheren Weg gehen oder wie auch immer man das auf Deutsch jetzt sagen würde, die sind, also ich sagen wird Community riesengroß geschrieben, die da ist auch, also da gibt es gibt Frauen, Circles und da gibt es auch Gruppen, wo man sich mit Kindern dann treffen kann. Also da diese Realität gibt es auch, wo halt so wo die Gemeinschaft wahnsinnig groß geschrieben wird.
Ja.
Es gibt hier ganz viele auch so Menschen, die in so Kommunen leben, auf riesigen Grundstücken, alle mit ihren kleinen Tiny Houses zusammen zum Beispiel. Also diese Realität gibt es auch.
Aha. Spannend. Und jetzt noch vielleicht du und dein Partner, der macht ja schon sehr viel mit von dem, was du mit reinbringst und fand auch das Co-Sleeping gut. Ja. Wie sieht er denn das Thema Schlaftraining oder Erziehung oder dass ihr halt Little German da habt, den Kleinen, der, ja. Wie geht's ihm denn damit? Ist er da tiefenentspannt? Findet er die deutsche Kultur eigentlich auch ganz cool? Aber wohnen will er da nicht bei uns, oder? Oder wie einigt ihr euch?
Ich habe ihn tatsächlich auch gefragt, ob er das Gefühl hat, dass wir uns sehr einig sind oder ob eher ich so entscheide und er läuft so mit. Und dann meint er, er hat aber nie das Gefühl, dass er da jetzt nicht, also dass ich schon viel irgendwie reinbringe, aber er jetzt noch nie den Punkt hatte, wo er sich dachte, nee, das finde ich jetzt aber nicht gut, sondern dass er sich eher so denkt, oh ja, nee, das finde ich aber gut, dass wir das so machen. Und er dann so mitläuft, genau mit dem Schlafen, das findet er super. Ich glaube, dass er als Typ das sehr gut findet, mit einer Ausländerin zusammen zu sein. Also er meinte auch immer, dass er immer das Gefühl hatte, dass er gerne mit einer Ausländerin zusammen wäre und nicht unbedingt jetzt ein Riesenfan ist von den australischen Frauen oder von den typischen australischen Frauen, die an Stereotypen denken wollen. Das heißt, er findet das sehr gut, dass ich diskussionsfreudig bin und harte Fragen stelle und das alles irgendwie nicht so leicht nehme und irgendwie mir denke, ach ja, das passt schon alles irgendwie so, sondern dass ich manchmal auch denke, weiß ich nicht, ob ich das jetzt hier so gut finde. Ich glaube, er würde da leben wollen oder er würde es ausprobieren auf jeden Fall. Das hatte er hatte auch mit mir drüber gesprochen, weil er meinte, wäre es in Deutschland einfacher für uns finanziell zum Beispiel. Ich möchte es aber nicht. Also ich möchte nicht in Deutschland leben sein.
Magst du kurz mal das erklären, warum du nicht mehr nach Deutschland kommen willst? Fernab von all dem, was dich in Australien auch nervt?
mir ist das Leben da zu schwer, tatsächlich. Mir hilft das, dass es hier ein bisschen leichter genommen wird, tatsächlich. Also, dass ich in meinem Denken halt noch sehr deutsch bin, aber mich in einer Kultur befinde, wo das nicht noch 100-mal schlimmer wird, weil alle so denken. Oder, ja, also ganz viel auch im Alltag, dass man zum Beispiel, also Queenslander sind wahnsinnig schreckliche Autofahrer, ganz furchtbar, aber man hupt hier nicht. So ein ganz kleines Beispiel aus dem Alltag. Ich hupe sehr gerne, aber das ist auch dann mal das Deutsche, was durchkommt. Da muss mein Partner manchmal lachen, dass ich dann hupe und mich mir so denke, ja, aber was, der fährt nicht, was ist das hier? Also, das machen Australier nicht. Was einen dann doch sehr entspannt natürlich auch, ne? Dass alle sich so denken, naja gut, dann fährt er jetzt halt 5 Sekunden später los, ist ja in Ordnung.
Ich glaube, du hast aber auch dadurch, dass du in Hamburg und Berlin gelebt hast, so ein bisschen die kalte Seite von Deutschland kennengelernt. Die preußische, hartgesottene vielleicht. Ich wohne ja mittlerweile auch im Süden Deutschlands und ich habe auch das Gefühl, je südlicher man kommt, desto entspannter und unpünktlicher. Und also mir passiert es auch oft, dass vor mir Leute auf der Straße einfach halten und der Autofahrer spricht mit einer Person auf dem Gehweg. Und ich stehe dann halt dahinter wie blöd und denke, hallo? Hä? Du kannst doch jetzt nicht einfach hier stehen bleiben. Und ich bin dann auch kurz davor, dass ich hupe, aber ich denke mir halt, ja gut, ich bin dann mal so überrascht. Ich denke, so krass, in Berlin würde das einfach nicht funktionieren. Und ich glaube, es kommt mir echt auch auf die Region an. Aber so hochgradig entspannt wie bei euch sind wir hier auch nicht. Also, das ist schon noch deutsch, muss schon alles. Das ist alles hier, man muss schaffe, schaffe, Häusle baue und es muss alles.
Ja, die deutschen Tugenden, da kann sich ja keiner, da kann sich keiner von freuen. Du hast recht. Also Hamburg und Berlin, also gerade Berlin, sind natürlich, ja, da ist das Leben ein bisschen anders. Für Hamburg über alles. Also ich könnte eigentlich, ich glaube nicht, dass ich in Deutschland woanders leben wollen würde als Hamburg. Bin da sehr patriotisch,
Ah,
doch,
okay.
aber da jetzt wieder leben zu.
Du bist jetzt auch schon
Nee.
lange weg. Du bist jetzt auch schon, also es prägt dich
Ja.
ja auch sehr. Ich meine, du warst in der
Ja.
Pandemie dort. Du hast dort dein Kind jetzt auch, euer Kind bekommen. Und es reicht manchmal schon 1, 2 Jahre woanders zu leben, dass man so langsam ein neues Zuhausegefühl hat. Das ist auch dann super schwierig, sich alles aufzugeben, ist auch ein riesiger Schritt. Wozu? Das kann ich schon verstehen, dass du dich jetzt auch da wohlfühlst, wo du bist. Und das
Ja.
ist ja auch okay.
Ja, also und die Möglichkeiten, die man hier hat durch das Klima, dass man halt so viel draußen ist. Die Natur ist hier natürlich hat eine ganz andere Dimension als in Deutschland, dass man hier mit dem Auto am Strand langfahren kann, dass man hier das ganze Jahr über baden gehen kann.
Ach, krass.
Das sind da alles so Sachen, dass man hier auch schöne Wanderungen machen kann. Also es gibt halt wahnsinnig viel, was man machen kann. Also draußen. Und ich weiß, das ist in Süddeutschland auch anders als in Norddeutschland. Also ich kenne auch welche, die deshalb nach Süddeutschland gegangen sind, weil man da natürlich dann auch Skifahren kann und Snowboarden und
Definitiv,
Mountainbiken und
ja.
Wandern und all diese Dinge, die man im Norden jetzt nicht machen kann. Ja, genau.
Wir waren jetzt erst am Wochenende Schneerodeln,
Ja,
obwohl das,
Wahnsinn.
also wir sind ein paar Höhenmeter hochge. Wir waren hier unten war alles ein bisschen verregnet und schneematschig. Dann sind wir ein bisschen hochgefahren auf ein paar mehr Höhenmeter und auf einmal war eine Schneelandschaft da. Also was, glaube ich, Süddeutschland fehlt, wäre Zugang zu einem Meer. Weil dann hätte das so Charakter wie Südfrankreich. Entschuldigung. Dann hätte das hier auch alles, weil du hast hier auch Gebirge, du hast hier Wälder, du kannst hier wandern. Also an Ausflugszielen mangelt es nicht, aber wenn du halt eben ans Meer willst, musst du eben in Deutschland an die Nordsee oder an die Ostsee. Und das ist dann immer eher so ein bisschen frischerer Urlaub. So außer
Ja.
im Hochsommer. Aber es hat eben nicht
Ja.
dieses mediterrane Leichtigkeitsfeeling, sondern so dieses nordische Kühle, habe ich, ist so mein Eindruck. Das
Ja,
ist, da
das
sind wir
stimmt.
vielleicht ein bisschen benachteiligt, dass wir da keinen Mittelmeerzugang haben.
Ja, also es ist natürlich, ich meine, ich lebe hier in den Subtropen, ne? Also es gibt auch noch andere Regionen in Australien, wo das natürlich dann auch, die haben auch dann kälteren, also Tasmanien zum Beispiel, finde ich, hat sehr europäisches Klima. Da ist es im Winter kalt, da schneit es auch. Es gibt hier auch die Snowy Mountains im Süden, da ist
Okay.
auch Schnee, da kann man sogar Skifahren im Winter.
Okay.
Wusste ich tatsächlich vorher auch nicht, dass es das gibt in Australien.
Also wie muss ich mir das vorstellen? Im Süden habt ihr Schnee, im Süden habt ihr Schnee und nördlicher wird es dann wieder gemäßigter?
Heiß.
Oder wie kann
Ja,
man
also der Süden von Australien, also Tasmanien, Südaustralien, Victoria, also Melbourne zum Beispiel. Melbourne ist sehr Hamburg vom Klima her. Also das ist im Sommer da auch, also es ist nicht ganz so kalt, aber vom Wetter her würde ich sagen, es ist sehr ähnlich. Auch sehr regnerisch.
okay.
Und dann wird es halt zunehmend wärmer. Und natürlich, der Kern von Australien, also das ganze Outback, da ist es halt trocken, sehr warm, im Sommer kalt, im Winter, aber Schnee haben die, glaube ich. Nee, die haben keinen Schnee. Und dann geht es halt hoch in die Tropen. Also im Norden, an der Ostküste, ist im Norden Regenwald. Und an Darwin, also die Mitte von Australien oben und der Westen von Australien oben, das war trocken und heiß da. Ja, also nördlich von uns. So ab, ich würde sagen, 5 Stunden Fahrt nördlich von uns, ab da gibt es auch Krokodile dann. Oh. Ja, das sind schon andere, das ist schon ein anderes Leben. Da kann man dann nicht einfach so im Wasser schwimmen gehen, zum Beispiel im Meer. Das geht dann
nicht. Nee, schon klar. Wie, nur kurze andere Frage, habt ihr auch Klimawandel?
Ja.
Diskussion in der Gesellschaft?
Ja, ich habe, okay. Also ich würde sagen, dass die ältere Generation in Australien da sehr skeptisch ist. Die vertreten dann eher so, ich meine, das ist halt Wetter. Die jüngere Generation, würde ich sagen, ist
Don't
das
worry.
Schon, ja, genau. Die jüngere Generation ist auf jeden Fall da schon sehr, so ein bisschen so, okay, das ist jetzt vielleicht nicht einfach nur Wetter. Dass wir jetzt auch zum Beispiel, wo wir leben, wenig Frühling und wenig Herbst haben, es ist dann so, es wird schlagartig kühl und schlagartig warm, also da hat man dann nicht mehr so diesen Wechsel, man hat gefühlt 2 Hauptjahreszeiten, es ist wahnsinnig nass im Moment, das ist auch nicht normal, dass es so viel regnet, aber Klimaschutz ist hier schwierig und ich glaube, das liegt ganz viel an den Distanzen hier, dass man zum Beispiel nicht einfach so aufs Auto verzichten kann. Es gibt ja auch viele, die Elektroautos fahren, aber das muss man natürlich auch erstmal dann hinbekommen, weil man da natürlich in seinem Umkreis wahnsinnig eingeschränkt ist, wo man hinkommt und hier die Distanzen einfach was ganz anderes sind. Also man fährt hier Auto und
das kostet Geld.
Richtig, und man fährt überall hin und fährt jeden Tag und es ist auch sehr darauf ausgelegt und klar, wenn man irgendwie so wohnt, dass man das Fahrrad nehmen kann, dann geht es auch. Aber wir sind hier nicht in Kopenhagen, wo alle gleichberechtigt sind auf der Straße. So, ich würde persönlich hier von meinem Haus, würde ich nicht mit dem Fahrrad in Ordnung, weil das wäre mir zu gefährlich. Weil ich wohne in einer kleinen Straße, die endet an einer 100-Straße, also wo man 100 fahren darf. Da würde ich nicht mit dem Fahrrad langfahren. Mach mal, Leute.
Krass. Also ich fand jetzt Kopenhagen, mal so kurz als ein Einwurf von mir. Ich glaube, ehrlich gesagt, da wo viele Radfahrer sind, hast du auch ein bisschen Risiken. Ich glaube, so diese Gleichberechtigung ist ein bisschen auch ein Traum, weil ich habe das Gefühl, der Fußgänger muss trotzdem extrem aufpassen. Also ich habe mir schon sagen lassen, in Niederlande, ich werde es ja im Sommer selbst rausfinden, in Niederlande musst du auch gucken, dass die Fahrräder dich nicht umfahren. Aber klar, wenn du sagst, okay, du hast da auf einmal Zugang zu einer 100, da ist das schon... Da muss man halt wirklich gucken. Da kann man nicht einfach schlendern, sondern muss man aufpassen.
Ja, hier wird von der Autofahrerperspektive geplant, nicht von der Fußgänger auch nicht von der Radfahrerperspektive. Und die müssen sich dann irgendwie so unterordnen. Die gibt es auch ganz oft einen Fußweg und der hört dann auf. Also, dann steht man halt, das ist halt Rasen dann. Also da, ja, und ein Vorgarten. Also kann man entweder auf die Straße gehen oder über den Rasen weiterlaufen.
Okay, ja, das kennt man ja auch aus Amerika. Dass das alles sehr auf Autos ausgelegt ist. Das ist tatsächlich ein Lifestyle, der mir nicht so gefallen würde, glaube ich. Wenn nicht alles andere total perfekt ist. Aber das ist, ich finde es schon schön, wenn an Fußgänger gedacht wird. Aber in Deutschland ist auch nicht überall gut. Von daher, gerade dörflicher ist es dann schon teilweise wie in Paris, wo du dann so wenig Gehweg hast und du läufst dann mit dem Kinderwagen und musst dann manchmal kurz auf die Straße gehen, weil irgendein Hindernis auf dem Gehweg ist und dann musst du dich ganz schnell beeilen, dass dich die Autos nicht umfahren. Also das ist auch nicht besser. Kommt, glaube ich, mal auf die Stadt an.
Ja, wobei, da würde ich dann vermuten, dass man hier als Autofahrer dann schon ein bisschen vorsichtiger ist und jetzt nicht unbedingt. Na, für auch nicht jeder, aber so generell passiert das hier auch, dass man dann auf die Straße auswarten muss. Ja, das kommt halt auch, wie gesagt, sehr darauf an, wo man hier und wie man hier lebt.
Klar.
Also das wird in Sydney und Melbourne anders sein als jetzt in einem kleinen Dorf irgendwo.
Vielleicht mal kurz noch gefragt, habt ihr Pläne für die Zukunft? Also ihr bleibt auf jeden Fall in Australien, zieht dort euer Kind groß.
Ja, wir bleiben.
Und gibt es dann irgendwann für dich sowas wie Kindergartenbetreuung? Oder wie geht's da weiter?
Ja, wir haben da drüber gesprochen, als das war noch in der Schwangerschaft, haben wir darüber gesprochen, wie wir das machen, weil ich natürlich auch, also ich wurde auch von meinem Arbeitgeber gefragt, wie wir das hier regeln wollen, weil es gibt hier keine offizielle Regelung oder so, aber viele müssen dann natürlich, nachdem das Elterngeld vorbei ist, müssen dann zurück zur Arbeit oder möchten zurück zur Arbeit. Für mich war von Anfang an klar, dass ich das erste Jahr zu Hause bleiben möchte, auch mit allen Schwierigkeiten und Einschränkungen, die das mit sich bringt. Das werden wir so auch machen, auch noch länger, wenn wir es irgendwie hinbekommen. Ja, irgendwann fürchte ich, muss mein Sohn in den Kindergarten. Ich bin da noch nicht so richtig von überzeugt. Aber ich denke, das ja, ändert sich vielleicht auch, wenn er nicht mehr in der. Also kommt natürlich auch die Fremdelphase dazu und dass man sich so denkt, ach Gott, das muss ich dem jetzt auch nicht antun. Also weil ich bin mir hier nicht sicher bei vielen Einrichtungen, wie sehr die doch dass es den Kindern leicht gemacht wird oder denen dabei geholfen wird, dass die Eltern dann halt nicht da sind. Ich hatte eine Situation mit der Tochter meines Partners, die ich im Kindergarten abgegeben habe und die dann auf einmal aus die der, der die war super glücklich und auf einmal fing sie an zu weinen. Sie war bei mir auf dem Arm und dann sagte die Erzieherin so, nein, nein, das ist normal. Ich nehme sie dir ab und die beruhigt sich ganz schnell. Das macht die Mama auch so. Und ich bin dann gedacht, okay, wenn sie das so machen, dann mache ich das jetzt auch. Habe mich ganz, ganz furchtbar damit gefühlt, den ganzen Tag. Ich fand es ganz schrecklich. Weil ich mir sagte, ich kann das nicht, dass ich ein weinendes Kind im Kindergarten lasse. Und ich hatte hier auch mit einer Mama gesprochen, eine Tochter hat, die im Kindergarten ist hier. Und sie meinte, dass einem hier schon aber auch der Raum gegeben wird, dass man das so machen kann, wie man es selber möchte. Das spielt natürlich dann da rein, dass die Australier einen schon irgendwie so machen lassen und dann da nichts irgendwie so, da nicht die Meinung aufdrücken, die sie vielleicht selber haben, sondern das dann irgendwie so unkommentiert stehen lassen, dass man selber irgendwie da so sein Ding macht. Aber auch immer wieder ihr angeboten wurde, wir können dir dein Kind auch abnehmen, dann kannst du einfach gehen. Und sie dann mal sagte, nee, das machen wir nicht. Also hier gibt es nicht, also das habe ich noch nie gehört, dass es hier zum Beispiel irgendwelche Modelle gibt, wie man jetzt sein Kind eingewöhnt in den Kindergarten. Also das ist mir hier noch gar nicht über den Weg gelaufen. Ich habe das Gefühl, dass man das hier dann einfach so macht, dass das Kind dann einfach in den Kindergarten geht. Und dann natürlich auch, wenn die Kinder so klein sind. Ich meine, wenn man ein 6 Monate altes Baby im Kindergarten abgibt, kann man dem nicht erklären, dass man in einer Stunde wiederkommt oder so. Also, das ist ja ein anderer Moment. Also ja, irgendwann wird das auf uns zukommen. Ich bin mir da noch ein bisschen unsicher, wie das alles gestalten, muss ich ehrlich gesagt sagen.
Ihr habt ja auch noch etwas Zeit und könnt ihr euch noch ein
Wir haben noch
bisschen,
etwas
ja
Zeit, ja.
genau. Gibt es denn noch was, was du
Ja,
den,
und weil es halt auch viele, ja.
nee, Entschuldigung, weil es auch viele, ich frage danach.
Nee, das ist nur, weil, also in Deutschland glaube ich, wenn ich jetzt in Deutschland Mama geworden wäre, wäre ich, glaube ich, so den normalen Weg gegangen, dass man halt ein Jahr zu Hause ist und dann macht man die Eingewöhnung und man geht zurück in die Arbeit in irgendeiner Art und Weise. Teilzeit ja häufig dann als Frau. Ich glaube, das hätte ich so gemacht, weil das ist halt, was man so macht. Hier ist es halt dadurch, dass es halt auch ganz andere Varianten gibt, dass halt auch Mütter zu Hause bleiben, bis die Kinder dann in die Schule gehen oder die Kinder nie in die Schule gehen. Dann fängt man natürlich auch daran, darüber nachzudenken, so, ach, okay, das gibt es natürlich auch die Möglichkeit. Wäre das was, würde ich das wollen oder finde ich das gut oder finde ich das schlecht oder was wäre Kinder die beste Variante? Da ist man dann, finde ich, ein bisschen freier vielleicht sogar.
Ja, vielleicht, das kann sein. Okay. Du hast auf jeden Fall sehr spannende Gedanken und bist, glaube ich, generell durch deine verschiedenen Einflüsse, die du da erlebst, hast du, glaube ich, auch immer ein größeres Blickfeld so über Sachen. Also ich glaube, ich finde es echt spannend, dass du immer so ein bisschen gezwungen bist, auch aus deiner Komfortzone vielleicht rauszukommen. Aber ja, ich habe jetzt auf jeden
Ja,
Fall.
das ist so, wenn man das Heimatland verlässt, dann ist man permanent nicht in der Komfortzone, glaube ich.
Ja, ich glaube, das ist wirklich so. Gibt es denn noch etwas, was du den HörerInnen gerne sagen würdest, einfach noch so mit auf den Weg geben möchtest?
Ja, ich hoffe, das war jetzt nicht in irgendeiner Weise negativ, wie ich die Australien dargestellt habe. Aber es gibt auch wahnsinnig viele Familien, die überlegen, nach Deutschland zu kommen. Quatsch, nach Australien zu kommen, also deutsche Familien. Und wie man das so realisieren kann. Also ich würde sagen, dass die Lebensqualität hier schon sehr viel größer ist als in Deutschland, wenn man das mag, wie man hier so lebt. Und das Leben insgesamt hier leichter ist. Und das finde ich sehr viel wert. Man muss aber mit der Realität leben, dass man wahnsinnig weit von zu Hause weg ist. Es dauert einen kompletten Tag, wenn man kann nicht mal eben so nach Hause fahren, man kann nicht mal eben so seine Familie herholen. Es ist wahnsinnig teuer auch. Also es ist nichts, was man ja einfach leicht machen kann. Damit muss man leben können, dass man auf gewisse Art und Weise nicht leicht erreichbar ist, dass man auch nicht mal eben für Sachen nach Hause fliegen kann, dass man ja einfach sehr weit weg ist.
Ja.
Ja.
Okay. Ja, vielen Dank, dass du dir diese Zeit genommen hast und mir einen Einblick gegeben hast in dein Leben in Australien mit deinem Kind und deinem
Dankeschön.
Partner. Und jetzt, denke ich, habe ich jetzt wieder so ein bisschen meinen globalen Blick erweitert.
Ja.
Und ja, ich hoffe, dass es auch den HörerInnen, gefallen hat, was
Das
immer
hoffe
sie
ich
für ein
auch.
Resümee mitnehmen für sich.
Ja.
Der eine sagt vielleicht jetzt, ich will da unbedingt hin. Und der nächste sagt, nee, ich bin eigentlich in Deutschland ganz froh. Jeder, wie er es braucht, ne?
Absolut, absolut. Man weiß
Ja.
es halt nie, bevor man es versucht. Aber ja, ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank, dass du mich eingeladen hast.
Ja, vielen Dank auch an dich. Und habt auf jeden Fall noch eine schöne Zeit bei euch, trotz Regen.
Danke.
Aber ihr habt ja am Ende doch mehr Sonne als ich. Und
Ich
genau,
denke
macht's euch gut, bleibt fit und gesund.
ja. Dankeschön, du
Und
auch.
vielleicht irgendwann nochmal hören wir uns ja nochmal.
Gerne, sehr gerne.
Dann, wie bei euch sagt man einfach nur Bye-bye, oder? Oder gibt es eine spezielle Abschiedsformel?
See you, würde man eigentlich, glaube ich, sagen.
See
See
you. Okay.
you.
See you. Also mach's gut. Tschüss.
Du auch, tschüss.
Ja, vielen Dank, dass ihr jetzt wieder bis zum Ende mit dabei wart und so fleißig zugehört habt. Ich hoffe, ihr habt einen tollen Einblick bekommen in das Leben mit Kindern und Familie in Australien. Ich habe auf jeden Fall viel dazugelernt und ich würde mich ganz doll freuen, wenn ihr mir eine sehr gute Bewertung gebt, egal wo ihr mich hört und wenn ihr diesen Podcast abonniert. Jede Woche kommt noch eine neue Folge. Das kann sich ab Mai ein wenig ändern. Das hatte ich ja schon mal gesagt, weil ich mit Rüja, der Stillberaterin, einen gemeinsamen Podcast starten werde, der dann zweiwöchentlich rauskommt und dann werde ich die Frequenz von meinem Podcast auch ein bisschen anpassen. Aber es wird ihn weiterhin geben. Ihr werdet auf jeden Fall weiter mit Infos und ja, Gesprächen versorgt sein, so dass ihr euch da keine Sorgen machen müsst. Was ich außerdem jetzt noch für euch habe, eine kleine Werbeeinblendung. Nur noch bis morgen, also heute ist der 29. April 2024 und nur noch bis morgen könnt ihr bei Wombambino, einem Schlafsack, der deinem Kind dabei hilft, entspannter zu schlafen und die Schlafzyklen zu verbinden. Ihr könnt bei Wombambino sozusagen drei Schlafsäcke in den Warenkorb legen und der günstigste von den dreien ist gratis. Allerdings nur noch bis zum 30. April 2024. Ich habe die Aktion jetzt schon in der letzten Podcast-Folge erwähnt, wollte es jetzt auf jeden Fall auch nochmal für euch tun, damit ihr einfach Bescheid wisst. Und ja, ich würde euch den Bestelllink in die Shownotes packen. Der Code heißt ChildSleep3 für 2. Den packe ich euch auch in die Shownotes, damit ihr an der Stelle versorgt seid. Und wenn ihr wissen wollt, also wenn ihr einfach nochmal einen besseren Einblick haben möchtet, warum der Schlafsack so toll ist, dann schaut doch bitte mal auf meinem Profil auf Instagram. Da heiße ich scheidsleep.katharina Schmidt und da habe ich so ein Highlight gespeichert mit Rabattcodes und da zeige ich den Schlafsack auch einmal ausführlich, was die Besonderheiten sind, wieso er den Schlaf so gut fördert und ich meine, ich habe auch einige Erfahrungsberichte noch geteilt. Also ich kriege jede Woche ganz, ganz viele tolle Nachrichten von Eltern, die einfach sagen, wow, endlich schläft mein Kind mal länger als nur 30 Minuten. Und ich bin auch ganz doll froh, dass ich an der Stelle ein Produkt bewerben darf, das auch seinen Zweck erfüllt und dass einfach den Eltern geholfen ist an der Stelle. Wir wissen ja, wir können die Gehirnreife nicht künstlich antreiben, aber wir können den Kindern Sicherheit vermitteln und der Schlafsack tut das. Und deswegen freue ich mich, euch das mit auf den Weg geben zu können. Jetzt an der Stelle Werbung Ende, aber auch Podcast Ende. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Start in die Woche. Und ach so, was ich auch noch sagen wollte, wenn es bei dieser Folge ab und an von der Soundqualität ein bisschen gehakt hat, bitte ich das zu entschuldigen. Das war einfach auch keine einfache Verbindung nach Australien. Ich habe mir ganz große Mühe gegeben, das so zu schneiden, dass es für euch nicht allzu sehr schwierig wird, sozusagen das Gespräch flüssig zu hören. Aber ich kann natürlich nicht alle Frequenzbereiche oder alle Höhen und Tiefen total abfedern. Wenn es dann doch mal ein bisschen schallt, dann tut mir das leid. Aber dafür habt ihr ganz viel von Australien mitgenommen. So, jetzt aber einen schönen Wochenstart. Bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt nicht so viel Stress mit dem Thema Schlaf und könnt ein klein wenig erholt sein. Bis bald. Tschüss.